Ein herzliches Willkommen an diesem wunderschönen sonnigen Morgen. Ich möchte Sie ganz kurz auf die immer noch geltenden Corona-Maßnahmen hinweisen. Ich bitte Sie einfach während des Gottesdienstes die Maske aufzuhaben, die Texte leise für sich mitzusprechen. Wir dürfen nach wie vor nicht singen, freuen uns natürlich, dass wir ein schönes Gesangsensemble haben. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Gottesdienst.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Wir feiern diesen Gottesdienst. Und zu Beginn eines Gottesdienstes leihen wir uns oft Worte aus dem Psalm. Das sind Gebete, die vor vielen, vielen tausend Jahren Menschen geschrieben haben. Heute hören wir einen Psalm, wie er uns zugesungen wird. Psalm 104, über dem Meer. Wir beten. Gott, du bist es, der diese Welt geschaffen hat. Du bist es, der den Himmel über das Meer gebreitet hat, der die Sterne geformt und ihnen ihren Platz zugewiesen hat. Du bist es, der mit seinem Geist diese Welt durchdringt. Du bist es, der sie bewahrt und über uns wacht. Schauen wir auf deine Schöpfung, so erahnen wir, wie groß du sein musst. Und wir begreifen, wie klein wir vor dir sein müssen. Und doch schaust du uns voller Liebe an. Schaust du uns an und freust dich aus ganzem Herzen. Und so lass uns, Gott, dich heute finden und deine Schönheit erkennen. Amen. Wir hören auf die Textlesung.
Hören wir die Apostelgeschichte 17, 22 bis 34. Paulus trat in die Mitte des Areopags und sagte: Ihr Bürger von Athen, nach allem, was ich sehe, seid ihr sehr fromme Leute. Ich bin durch die Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Stätten angeschaut. Dabei habe ich auch einen Altar gefunden, auf dem stand: Für einen unbekannten Gott. Das, was ihr da verehrt, ohne es zu erkennen, das verkünde ich euch. Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was in ihr ist. Er ist der Herr über Himmel und Erde. Er wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand errichtet wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von Menschen versorgt zu werden. Er ist es doch, der uns allen das Leben, den Atem und alles andere schenkt. Er hat aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnt. Jedes Volk hat er festgesetzt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Er wollte, dass die Menschen nach ihm suchen, ob sie ihn vielleicht spüren oder entdecken können, denn keinem von uns ist er fern. Durch ihn leben wir doch, bewegen wir uns und haben wir unser Dasein. Oder wie es einige eurer Dichter gesagt haben, wir sind sogar von seiner Art. Weil wir Menschen also von Gottes Art sind, dürfen wir uns nicht täuschen. Die Gottheit gleicht keineswegs irgendwelchen Bildern aus Gold, Silber oder Stein. Die sind nur das Ergebnis menschlichen Könnens und menschlicher Vorstellungskraft. Nun, Gott sieht nachsichtig über die Zeiten hinweg, in denen die Menschen ihn nicht gekannt haben. Aber jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten auf, ihr Leben zu ändern. Denn Gott hat einen Tag festgesetzt, um über die ganze Welt zu richten. Dann wird er Gerechtigkeit walten lassen, durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Dass dieser Mann wirklich dafür bestimmt ist, hat Gott allen Menschen durch dessen Auferstehung von den Toten bewiesen. Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, lachten ihn einige seiner Zuhörer aus. Aber andere sagten, darüber wollen wir ein andermal mehr von dir hören. So verließ Paulus die Versammlung. Einige Leute schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. Unter ihnen war Dionysius, der dem Areopag angehörte, eine Frau namens Damaris und noch einige andere. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Halleluja.
Zwei Jahrzehnte nach dem Tod Jesu und seiner Auferstehung spaziert der Apostel Paulus durch Athen. Er ist hierher gekommen, um den Menschen von Jesus Christus zu erzählen. Was er aber sieht, ist ein Altar und Tempel nach dem anderen. Einer für den Göttervater Zeus, ein Altar für die Göttin der Wissenschaft, Athene, ein Tempel für den Gott des Meeres, Poseidon, und so weiter. An einem Altar aber bleibt sein Blick hängen. Dem unbekannten Gott steht darauf. Und Paulus versteht diesen Altar so. Da gibt es mehr, als wir uns vorstellen können. Da ist etwas, eine Kraft, eine Energie, ein Gott, von dem wir eine Ahnung haben, den wir aber kaum zu fassen bekommen. Da gibt es mehr, als wir uns vorstellen können. Das ist eine Ahnung, die auch uns heute nicht fremd ist. Ich bin sogar überzeugt davon, dass jeder Mensch in seinem Leben immer mal wieder dieses Gefühl von da ist jemand oder es gibt mehr, als ich mit meinen eigenen Augen erkennen kann, in seinem Leben begegnet. Mir persönlich geht es so, wenn ich auf einem Berggipfel stehe und auf die ausgebreitete Landschaft vor mir herunterschaue. Oder wenn ich am Meer bin und diese unendliche Weite und das immer wieder gleichförmige Schlagen der Wellen bestaunen darf. Und dann passen die Zeilen aus dem Anfang des Psalms des Gottesdienstes. Über dem Meer baust du dein Haus. Wie einen Teppich breitest du den Himmel aus. Licht ist dein Kleid und du fliegst mit dem Wind. Du bist Gott und ich bin nur dein Kind. Wenn wir die Natur, die Schöpfung bestaunen, dann ahnen wir, da gibt es jemanden, der das auf faszinierende Art und Weise gemacht, ins Rollen begonnen hat. Jemand, der viel größer ist als ich. Und immer wieder, wenn ich mit Menschen spreche über den Glauben, auch wenn sie diesen nicht teilen, dann sagen sie, ja, diese Ahnung, da ist jemand, die kenne ich. Paulus ist keineswegs überrascht davon, dass er diese Ahnung, da ist mehr, bei den Athenern vorfindet. Denn für ihn ist diese Ahnung etwas, was von Gott in jeden Menschen hineingelegt worden ist. Denn für Paulus ist es Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der jüdische Gott, der Gott seiner Väter, der die Welt geschaffen hat, der uns, der mich gemacht hat. Und er wollte, dass die Menschen nach ihm suchen, ob sie ihn vielleicht spüren oder entdecken können. Wenn es nach Paulus geht, dann ist es diese menschliche Ahnung, die mir immer wieder hochkommt, ein Hinweis auf Gott, der von Gott selbst in mich hineingelegt wurde. Der große Theologe und Philosoph der Antike, Augustin, hat es einmal so formuliert: Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, Gott. Also sind all unsere menschlichen Versuche, Gott zu suchen, Ausdruck dieser Sehnsucht selbst, die Gott in uns hineingelegt hat. Von den allerersten Höhlenmalereien der Steinzeitmenschen über die Götterkulte der Antike bis hin zu ganz modernen Trends wie Meditation oder Achtsamkeit. Hinter all diesen Suchbewegungen, würde Paulus sagen, steckt dieselbe Sehnsucht. Den zu entdecken, der mich geschaffen hat, von dem ich herkomme und der mir diese Unruhe in mein Herz gegeben hat, auf dass ich mich ein Leben lang nach ihm ausstrecke, nach ihm sehne, ihn suche und hoffentlich finde. Und oft steckt viel Weisheit in diesen Versuchen. Was wären wir ohne Philosophie, ohne Stille, Meditation, Achtsamkeit, die Weisheiten anderer Religionen und Weltanschauungen? Da steckt oft viel, viel Gutes und Wertvolles drin. Das sieht auch Paulus, und doch weist er die Athener darauf hin, dass es letztlich doch nur menschliche Versuche sind. Und ebenso wenig wie die antiken Götterbilder in Athen den Kern der Wahrheit treffen, so würde Paulus wohl auch über viele unserer Versuche heute sagen, dass sie doch Versuche bleiben. Der Wahrheit zwar am Rockzipfel hängen, aber sie doch nicht voll ergreifen. Denn wenn es nach Paulus geht, dann lässt sich der hinter all dem steht, der Schöpfer des Himmels und der Erde, nur durch eine Person wirklich erfassen. Nur in Jesus Christus kann ich Gott wirklich begreifen. Nur in dieser einen Person erkenne ich wirklich, wer der wahre Gott ist. Und nur in ihm kommt mein Suchen zu einem Ende, findet meine Sehnsucht Erfüllung, erkenne ich, was wirklich wahr ist. Und für Paulus ist der Beweis, dass wirklich Jesus von Nazareth diese eine Person ist, auf die unsere Sehnsucht, unsere Suchen hinzuläuft, dass er von den Toten auferstanden ist. Nun ist die Behauptung, dass jemand von den Toten auferstanden ist, schon zu Paulus Zeiten nicht ganz einfach zu glauben. Das zeigt die Reaktion seiner Zuhörer. Ein Teil lacht Paulus aus. Ein anderer Teil findet seine Behauptung philosophisch höchst interessant, möchte aber gerne erst später mehr davon hören. Nur ein paar wenige fangen Feuer, schließen sich Paulus an und kommen durch ihn zum Glauben. Und ich habe mich gefragt in der Predigtvorbereitung, warum hängt Paulus denn so an der Auferstehung? Warum riskiert er denn, dass er ausgelacht wird? Könnte er bei den philosophisch interessierten Athenern nicht einfach über die Bergpredigt reden, also über die Lehre von Jesus? Könnte er aus Jesus nicht einen jüdischen Philosophen machen? Warum muss er denn davon reden, dass er gestorben und wieder auferstanden ist? Der Punkt ist der, dass für Paulus der Glaube an der Auferstehung hängt. Im Brief an die Korinther schreibt er einmal: Wenn Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, dann hat unsere Verkündigung keinen Sinn. Auch unser Glaube ist dann sinnlos. Für Paulus ist die Auferstehung Jesus der Punkt, an dem sich zeigt, wie unsere Zukunft aussieht. Ja, die Zukunft der ganzen Welt. Denn wenn Christus von den Toten auferstanden ist, dann werden auch wir, die an ihn glauben, an Christus, ihm vertrauen, von den Toten auferstehen. Wenn wir von den Toten auferstehen, dann werden wir bei Gott sein in seiner neuen Welt. Denn Himmel und Erde werden vergehen, aber Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und dann, wenn Gottes neue Welt beginnt und diese Welt zu Ende geht, dann wird Gott alle Tränen abwischen. Krankheit wird nicht mehr sein. Der Tod wird nicht mehr sein. Dann wird jegliche menschliche Herrschaft, jedes Machtstreben aufhören. Dann wird alles Jesus Christus unterworfen sein. Dann werden wir in Gott sein und Gott in uns. Dann wird Gott alles in allem sein. Dann wird Liebe, Friede, Freude, Sanftmut diese neue Welt beherrschen und unsere Herzen regieren. Dann wird ein niemals endendes Fest gefeiert. Dann wird eine neue Stadt gebaut und in ihrer Mitte ein neuer Garten angelegt. Das ist die Vision, die Zukunft, auf die wir zugehen. Und deswegen ist für Paulus die Auferstehung so wichtig. Deswegen muss er darüber reden, will er darüber reden, kann gar nicht anders. Denn als Christen kommen wir von Ostern her. Ostern liegt uns im Rücken. Und wie ein Licht, das hinter uns aufgestellt ist, erleuchtet Ostern den Weg vor uns. Jesu Auferstehung zeigt uns, so wird es einmal mit uns allen sein. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht, aber mich machen diese Zukunftsaussichten froh und fröhlich. Sie geben mir unendlich viel Hoffnung, ewige Hoffnung. Der Friede Gottes aber, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Wir beten, ich bitte Sie, dazu aufzustehen. Unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir, Gott. So bitten wir dich, begegne du den Menschen, die auf der Suche sind nach dir. Lass sie dich finden, bei dir ankommen. Schenke ihnen das Glück, dich zu kennen und dir hinterhergehen zu dürfen. Unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir, Gott. Wir bitten dich für alle, die schon dir vertrauen. Stärke du ihren Glauben. Hilf ihnen, mit Zweifeln umzugehen. Zieh sie hinein in die Gemeinschaft mit dir und mit deinen Kindern. Unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir, Gott. Wir bitten dich für die Konflikte und Spannungen in dieser Welt, in Myanmar, in der Ukraine und an vielen anderen Orten. Du siehst die Not der Menschen. Du siehst, wie Freiheit unterdrückt, Friedfertigkeit mit Gewalt beantwortet und Gerechtigkeit mit Füßen getreten wird. Schreite ein, Gott. Unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Wir danken dir, Gott, dafür, dass wir als Gemeinde nicht alleine stehen. Und so bitten wir für unsere katholischen Schwestern und Brüder, für die anderen christlichen Gemeinden in Radolfzell und unsere Nachbargemeinden in Böhringen und auf der Höri. Stärke du ihre Gemeinschaft und hilf ihnen als auch uns, den Auftrag zu erfüllen und von dir und deiner Auferstehung zu erzählen. Was uns heute Morgen persönlich bewegt, bringen wir in der Stille vor dich. Gemeinsam beten wir, wie Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Vielen Dank nach oben an die Orgel und die Empore für den Gesangsensemble. Herzlichen Dank für eure musikalische Begleitung heute Morgen. Wir sammeln im grünen Körbchen für unsere eigene Gemeinde und im roten Körbchen für die Unterstützung des Evangelischen Kirchentags. Sie helfen mit ihrer Kollekte, dass der Puls des Kirchentags weiter kraftvoll schlagen kann. Herzlichen Dank für die Spende vom vergangenen Sonntag über 191 Euro für unsere Gemeinde. Eine herzliche Einladung zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, 2. Mai, 9.30 Uhr, mit Pfarrer Alexander Philipp und der Kantorin Pia Löb an der Orgel. Das Fundraising-Team hat sich weiter Gedanken gemacht und bietet ein Briefmarkenset mit 10 schönen Postkartenmotiven inklusive Briefmarken zum Verkauf an für 15 Euro. Und Moment, Baumwolltaschen mit ebenfalls bekanntem Motiv für 5 Euro. Das können Sie am Ausgang gerne erwerben. Wir bringen es aber auch jeden Sonntag mit oder im Pfarramt. Aus dem Kirchengemeinderat habe ich Folgendes mitzuteilen. Der Kirchengemeinderat hat sich vorgenommen, bis zum Frühjahr 2022 einen Visionsprozess durchzuführen. Ziel ist es, eine Vision für die gemeindliche Arbeit zu entwickeln und dann nach Ende der Kirchenrenovierung durchstarten zu können. In der letzten Sitzung waren gesellschaftliche Umbrüche und Zukunftsprognosen im Fokus, die uns als Kirche herausfordern, aber auch Chancen bieten. Weitere wichtige Meilensteine im Prozess werden ein KGR-Tag im Juli sein und ein KGR-Wochenende im Januar 2022. Der Kirchengemeinderat wird die Gemeinde auf dem Laufenden halten und zu gegebener Zeit in den Prozess mit einbeziehen. Aber natürlich dürfen Sie uns jederzeit ansprechen und fragen. Dann habe ich noch Informationen zu unserer Baustelle in der Brühlstraße. Die schreitet voran und das Gebäude ist komplett ausgebeint und entkernt. Schon jetzt lässt sich die neue, hellere Gestalt von Kirche und Gemeindehaus erkennen. Leider haben wir auch Schadstoffe im Kirchenboden gefunden, die jetzt sehr sorgfältig und fachmännisch entfernt werden müssen. So muss zum Beispiel der gesamte Innenraum luftdicht abgeklebt werden, damit die Schadstoffe nicht in die Umwelt gelangen. Außerdem müssen die Arbeiter in speziellen Schutzanzügen zu Werke gehen. Natürlich verursacht die Entsorgung zusätzliche ungeplante Kosten. Aber wir sind bemüht, an anderer Stelle Einsparungen vorzunehmen bzw. Gelder zu generieren. In der kommenden Woche begleitet uns folgender Spruch aus Korinther 2. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.
So geht in die neue Woche als Kinder der neuen Schöpfung. Das Alte ist vergangen, das Neue ist geworden und ist im Werden. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.